Dass ihr da seid. Schön, dass ich da sein darf. Ganz besonders schön, dass ihr heute Morgen tatsächlich alle wieder gekommen seid, obwohl euch irgendwie klar war, dass es irgendwie um Endzeit geht und dass dann ich hier vorne stehe. Und das ist jetzt gleich was. Ich habe lange gerungen mit diesem Satz, aber ich möchte ihn unbedingt sagen. Das, was wir heute machen, das ist ein einfaches Thema. Und mir ist durchaus bewusst, wie arrogant es ist, wenn ich hier vorne stehe und wir alle wissen, dass ich so einen Hang zur Arroganz habe und dass da der Herr noch ganz viel tun muss, wenn ich hier vorne stehe und sage, das ist ein einfaches Thema, wie... Danke dir, Klaus.
Bitte.
Vielen Dank. Wie unglaublich arrogant es klingt. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass es ein einfaches Thema ist. Es ist aber ein komplexes Thema. Das Fiese ist, schon wieder ein Chat-Ding, das ich rausbringen muss. Ewald, Dietmar und ich, wir haben einen gemeinsamen Chat und in diesem Chat geht es unter anderem auch um Predigen und hauptsächlich um Jesus. Und wir haben darüber gesprochen, in wie vielen Büchern im Neuen Testament denn bitteschön eigentlich was zum Thema Endzeit vorkommt, über diesen letzten Tag, über die letzten Tage. Es sind 24. In 24 von 27 Büchern im Neuen Testament steht was zu diesen letzten Tagen drin. Und von der Offenbarung abgesehen, sind die Stellen, die wir im Neuen Testament finden, einfach und klar. Und deswegen ist es ein einfaches Thema, aber es ist ein komplexes Thema, es ist eine Fleißarbeit. Man muss tatsächlich echt viel lesen. Ich kann nicht einfach nur einen kleinen Teil mir rauspicken und dann versuchen, mir von dem alles herzuschließen. Nein, ich muss viel lesen und ich muss die Sachen zusammenbringen. Und deswegen ist es auch wirklich dieser großartige Segen, wenn man hier vorne stehen darf und mit einem anderen Zug und mit einem anderen Drang sich da durcharbeitet, weil man einfach weiß, dass man am Sonntag dann hier vorne steht. Ich würde gern beten. Herr, wie wundervoll ist dein Wort und wie wundervoll ist all das, was du uns schenkst und gibst und wie wundervoll hast du uns ausgerüstet. Und ich mag dich bitten, Herr, dass das, was wir heute hören, dass es nicht trockene Theologie ist. Ich mag dich bitten, dass es nicht irgendwas weit weg ist, sondern dass es was ist, was zu uns und zu unseren Herzen spricht. Und vor allem möchte ich dich bitten, dass du sprichst. Das ist dein Wort und das ist ohne deinen Geist bringt es uns nichts. Ja, du musst es uns aufschließen, du musst machen, dass wir es verstehen. Und ich mag dich wirklich bitten, dass es heute so ein Tag sein darf, an dem wir alle rausgehen dürfen und etwas verstanden haben dürfen, an dem wir dich ein kleines bisschen besser kennengelernt haben dürfen und in dem wir uns noch mehr auf dein Kommen freuen dürfen. Amen. So, ich habe mir heute überlegt, dass ich euch... weil ich im Predigen ja auch einfach noch nicht so gewachsen bin, dass ich es mal mit Prophetie versuche. Prophetische Sprache ist doch was Schönes. Ich werde heute nicht anfangen zu predigen, bevor Gas. Prickelndes Plop. Ich werde heute nicht anfangen zu predigen, bevor Glas. Verzerrte Sicht und Kling. Ich werde heute nicht anfangen zu predigen, bevor bunte Farben, leuchtendes Rot, Blau, in vielen Schattierungen Grün, weißes, grelles Licht. Ich werde nicht anfangen zu predigen, bevor Wasser, vor Hydrogencarbonat, Natrium, Sulfat, Chlorid und vor allem Blech. Ich brauche auch Blech. Kalt gepresst, geformt, lackiert, gestanzt. Ihr schaut mich alle ratlos an? Verstehe ich gar nicht. Ist doch klar. Habt ihr mir gerade nicht zugehört? Ich habe gesagt, ich kann erst anfangen zu predigen, wenn ich was getrunken habe. Klaus war dann so ganz, ganz lieb und hat mir sogar noch was gebracht. Gas. Plopp, habt ihr gehört? Wenn ihr mal versucht, mich dadurch anzuschauen, verzerrte Sicht, oder? Geht nicht. Kling, wenn ich es aufmache und mir einschenken möchte. Bunte Farben, grün und rot und blau in verschiedenen Schattierungen. Da ist sogar so ein Lichtblitz drauf gemalt. Na, alles da. Blech. Und wer möchte, kann sich dann hier später nochmal das durchlesen, die Inhaltsgeschichte mit Natrium und Hydrogencarbonat und all diesen Sachen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir was Einfaches genommen, eine einfache Geschichte. Trinken. Ich kann nicht anfangen zu predigen, bevor ich getrunken habe. Und ich habe mir einen Teil davon rausgenommen und habe euch den beschrieben. ausführlichst. Aller ausführlichst. So ausführlich, wie es eben nur geht. Halt erstmal nur den Part mit der Wasserflasche. Die brauche ich ja zum Trinken. Ich muss ja einschenken. Klaus, das Wasser kam auch aus einer Wasserflasche, oder? Ja, so. Das brauche ich. Wenn man es jetzt richtig rummacht, ich möchte noch was trinken, das ist das Bild. Trinken. Okay, da will irgendwas mit trinken und das hat mit einer Wasserflasche zu tun. Und dann beschreibe ich euch die Wasserflasche. Dann ist es relativ simpel, oder? Dann ist es einfach, dann ist es klar. Schwieriger wird's, wenn man mit dem Komplizierten anfängt. Ja? Wenn man sich die komplizierte Stelle anschaut. Gas? Was will er? Glas? Licht? Farben? Meint der Neonröhren. Wäre genauso naheliegend, oder? Da ist auch Blech dran, da ist auch Glas, da ist Gas drin. Mit dem Wasser wird es dann schwierig. Vielleicht ist es aber auch die Heizung. Könnte ja auch die Heizung sein. Die Heizung hat einen Wasserkreislauf, die braucht Gas, um das Wasser warm zu machen. Da ist Blech, daraus ist die Heizung gemacht. Könnte auch eine Heizung sein. Ja, ihr versteht, ohne das Bild davor ist diese detaillierte Beschreibung relativ schwierig, relativ vielsagend. Und das ist ein einfaches Prinzip, das wir kennen aus der Bibel. Wir nehmen eine einfache Stelle und schauen uns die einfache Stelle an und gehen dann von der einfachen Stelle zu der schweren Stelle und versuchen, die schwere Stelle auszulegen mit der einfachen Stelle. Das ist was man in der Juristerei tut, das ist was Kinder machen, wenn sie sprechen lernen. Nam nam, das Schwere, Essen. Ja, darum geht's, das ist das, worum es eigentlich geht, nam nam. Irgendwann wird's komplizierter. Hanna nam nam. Hanna, nam, nam, bitte. Ja? Die Sätze werden komplizierter. Wer von euch hat seinen Kindern Sprechen beigebracht mit also? Plusquamperfekt. Ich erkläre euch mal die Theorie. Habt ihr nicht gemacht? Okay. Nachvollziehbar. Auch klar. Jesus macht es ganz genauso. Wenn Jesus uns was erklärt, dann erklärt er das fein säuberlich, dann schaut er wahrscheinlich in die Runde und danach merkt er, dass es die Leute nicht verstanden haben und er erzählt ein Gleichnis. Ja, die schwere Stelle ist zu kompliziert, es gibt ein Gleichnis dazu, dass ihr es versteht. Die schwere Stelle im Alten Testament, Jesus kommt her und sagt, okay, ich erkläre es euch. Ganz langsam nochmal. Hier, das ist die Erklärung, darum geht's eigentlich. Und jetzt mit diesem Wissen, schaut euch die alte Stelle doch nochmal an, schaut euch die unklare Stelle doch nochmal an. Darum geht's, dass wir die Bibel mit der Bibel erklären und dass wir die schweren Stellen mit den einfachen Stellen erklären. Wenn wir es andersrum machen, kann man falsch abbiegen. Wenn ich sage, okay, wir unterhalten uns über die Endzeit, lasst uns mal Daniel und Offenbarung lesen. Das kann man schon tun, aber erst nachdem man ein Bild hat, erst nachdem man weiß, worum es geht. Und wo finden wir dieses Bild? Querbeet durchs Neue Testament. Die Gefahr ist, dass man sonst einfach Fehler macht. Und es gibt einen aktuell sehr, sehr viel zitierten Dispensationalisten, ja, ihr erinnert euch an die zwei Bilder, keine Sorge, es gibt noch mehr. Es gibt noch die Prämillennialisten, die Amillennialisten, es gibt die Postmillennialisten. Merkt euch das nicht. Ich möchte, dass wenn wir heute rausgehen, dass ihr Bibelstellen im Kopf habt. Und wenn irgendjemand zu euch kommt und sagt, bist du denn Postmillennialist oder Amillennialist oder Dispensationalist, dann möchte ich, dass ihr sagt, hä? Ich bin Christ. Ich glaube an das, was in der Bibel steht. Weil meistens, wenn man sich mit denen unterhält, mein Schwager ist einer, ich weiß das, da geht es selten um Bibelstellen. Selten geht es um konkrete Bibelstellen, da geht es eher um Theorien. Aber der hat geschrieben, das und dies und sel und jenes. Ja, lass uns doch gemeinsam in die Bibel reingucken. Komm, wir machen die Bibel gemeinsam aufschauen, gemeinsam rein. Was denkst du, was denke ich? Dann können wir darüber unterhalten. Dann haben wir eine Grundlage, auf der wir uns einig sind. Aber was ein Pentecost geschrieben hat oder sonst wer, weiß ich nicht. Das ist auch nur ein Mensch. Und wenn es Spurgeon ist, das ist auch nur ein Mensch. Das hat tatsächlich Gewicht. Und dieser Pentecost eben, er hat gesagt, du kannst den Heilsplan Gottes nicht verstehen, wenn du den Dispensationalismus nicht verstanden hast. Das meint er ernst. Und ich habe euch vorher schon gesagt, dass ich diesen Hang zur Arroganz habe, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht bin ich gar nicht so arrogant. Abgesehen davon, dass diese These so meiner Meinung nach unsagbar ist, es basiert darauf, dass er die Daniel und Offenbarung gelesen und verstanden hat. Er hat Daniel und Offenbarung gelesen und verstanden und kann deswegen die ganzen Stellen, die wir uns heute anschauen, auslegen. Und kann da Zeitschnitte einbauen und kann da erklären, dass Dinge zwar zusammenstehen in einem Satz, aber dass sie gar nicht in einem Ding passieren, sondern Theorie drumherum. Ja? Ich möchte, dass wir heute lernen zu unterscheiden, was real ist und was surreal ist. Real ist Sprache, ist der Umgang, wie wir miteinander reden. Surreal ist Plusquamperfekt. Das ist etwas, was das, was tatsächlich passiert, beschreibt, versucht zu beschreiben. Besser oder schlechter. Es gibt Modelle, die beschreiben etwas, besser oder schlechter. Ich will mit euch von den Modellen weg. Ich mag mit euch heute nur Bibelarbeit machen. Und deswegen werdet ihr heute durch einiges an Bibelstellen durch müssen. Dürfen. Wenn es euch zu viel wird, lest hier vorne mit. Schreibt euch nur die Stellen auf. Wenn ihr nicht mehr folgen könnt, sagt mir, dass wir kurz Pause machen müssen, dass wir kurz einmal aufstehen und uns alle um uns selber drehen, was auch immer. Aber mir ist es wirklich wichtig, dass ihr seht, dass das, was wir uns anschauen, nicht etwas ist, was wir aufgrund von einer kruden Theorie glauben, sondern dass es etwas ist, was sich als roter Faden durch das komplette Neue Testament durchzieht. Und von dem aus können wir dann in die Stellen reingehen, die komplizierter sind. Fangen wir an. Habt ihr Lust? Seid ihr wach? Ihr dürft aufschlagen, die Apostelgeschichte. Kapitel 1. Wir fangen ganz vorne an. Apostelgeschichte 1. Ich lese mal ab Vers 9. So, das Blättern hat ein Ende. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben, hier geht es um Jesus, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Himmelfahrt. Der Zeitpunkt, zu dem Jesus gekrönt wurde, an dem er aufgefahren ist in den Himmel, so ein kleiner Bibelvers, kleine Bibelverse, über die wir ganz oft irgendwie hinweggehen, obwohl da so etwas, was Elementares passiert. Hier wird Christus gekrönt. Und das sehen wir dann auch, wenn wir uns Pfingsten anschauen. Eine Sekunde, ihr dürft den Finger drin lassen und entweder mitblättern in die Apostelgeschichte 2. Es müsste theoretisch nicht weit umblättern sein. Ich lese mal in Vers 2, 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr spricht zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Bis hierhin erstmal. Was ist passiert an Himmelfahrt? Christus wurde gekrönt. Christus sitzt jetzt da. Christus hat jetzt das Reich. Er ist jetzt König über sein Reich. Er hat den Heiligen Geist bekommen, hat den Heiligen Geist ausgegossen. Das ist das, was wir in den zwei Stellen lesen. Nicht, er wird irgendwann gekrönt, nach einer Trübsalzeit oder sonst irgendwas, sondern jetzt. Das ist schon passiert. Das ist jetzt schon parat. Und er muss herrschen, bis wann? Bis er die Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt bekommen hat. Nicht, er muss irgendwann herrschen, wenn alle Feinde besiegt sind, sondern er ist jetzt gekrönt, er herrscht jetzt und er herrscht, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt worden sind. Soweit nachvollziehbar. Keine allzu fragenden Gesichter, das ist gut. Wir machen es noch ein bisschen klarer. Ihr könnt den Finger nochmal weiter drin lassen und aber mal kurz zu Korinther weiterblättern. Ich ziehe gleich alles zusammen. Ich werde immer mal wieder zwischendurch unterbrechen und alles zusammenziehen. 1. Korinther 15, einfach ein bisschen weiter nach rechts in der Bibel. Und wir lesen die Verse 22 bis 26. Wichtig ist, dass ihr den Finger immer noch bei Apostelgeschichte 1 drin behaltet. 1. Korinther 15, ab Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören, wann? Bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er alle Herrschaft und die Gewalt und die Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Okay, was lesen wir wieder? Christus herrscht schon, Christus muss herrschen, bis die Feinde unter seinen Füße getan sind und da passiert noch irgendetwas. Ja? Bei seiner Ankunft dann das Ende. Christus macht alle lebendig bei seiner Ankunft, dann aber das Ende. Okay, diese Ankunft, die wollen wir uns genauer anschauen. Wegen dieser Ankunft gehen wir wieder in die Apostelgeschichte. Es ist viel Hin- und Herblätterei, aber wir versuchen ja ein großes Bild zu bekommen. Ankunft. Apostelgeschichte 1, ab Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, ich lese es einfach nochmal, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Auch die sprachen: Männer von Galiläa, was seht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Sichtbar. Was seht ihr in den Himmel? Er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen. Er wurde emporgehoben auf einer Wolke. Okay. Also bei seiner Ankunft, haben wir gelesen, werden wieder Menschen lebendig und es wird irgendwas so sein, dass er wahrscheinlich auf einer Wolke wiederkommt. Kennt ihr Dragon Ball Z? Ich schaue mal ein bisschen mehr in die Richtung von den kleineren Kindern. Da gibt es einen kleinen Kämpfer, das ist so ein japanischer Manga, ich glaube japanischer Manga, da gibt es einen Jungen und er kämpft gegen das Böse der Welt und er hat eine kleine Wolke, auf der er surfen kann, so hin und her. Wird das so eine Wolke sein, so ein Stück Zuckerwatte, rosa Zuckerwatte, auf der Jesus steht und dann in den Himmel surft oder wieder runter surft? Nein. Wo kennt ihr die Wolke? Wo erlebt ihr die Wolke? Kennt ihr das als Abbild? Wie bitte? Bei der Taufe, ja. Wo haben wir noch die Wolke? Beim Auszug aus Ägypten. Wir schauen uns mal schnell an. 2. Mose. Könnt ihr mit aufblättern, müsst ihr nicht. Ist nur ein Vers, den wir uns anschauen. 2. Mose, Kapitel 40. Wir machen heute tatsächlich so viel Bibelarbeit, weil ich möchte, dass ihr es belegt bekommt. Dass ihr wisst, das ist nicht irgendwie was sich jemand ausgedacht hat, sondern das ist einfach das, was geschrieben steht. 2. Mose 40. Der Vers 34. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Wir sehen diese Wolke als Abbild der Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie beim Auszug aus Ägypten, wenn sich die Wolke zwischen das Heer der Israeliten und das Heer der Ägypter stellt. Dazwischen. Auf der einen Seite war Licht und Helligkeit und die Israeliten konnten laufen, auf der anderen Seite war Dunkelheit. Klingt das für euch nach einer süßen, putzigen, kleinen rosa Wolke, die sich zwischen die zwei Heere trennen kann? Okay, wir lesen hier, das Zelt der Begegnung wird bedeckt von einer Wolke und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Diese Wolke ist ein Abbild der Herrlichkeit des Herrn. Wenn wir uns anschauen, wie diese Wolke beschrieben wird als Wolkensäule oder Feuersäule, das ist nicht ein Tornado, der sich da vorne dreht, der ein bisschen grau ist. Das ist eine Säule. Ich glaube nicht, dass nachts dann einfach Sonnenuntergang und dann hat jemand das Licht eingeschalten. Ich glaube, das ist etwas, wofür man einfach keine besseren Wörter hat. Eine Art Wolke, es sieht aus wie eine Wolke. Wenn wir in Joel lesen, wie der Geist sein wird und wie da wir haben es auch an Pfingsten haben wir es gelesen, wie Flammen züngeln sich da entlang, ja, an dieser Wolke. Wenn wir überall hinschauen, diese Wolke wird verwendet als Abbild des Herrn oder als Abbild der Herrlichkeit des Herrn. Ich glaube nicht, dass das so eine Kleinigkeit ist. Und wenn Christus wiederkommt, so wie er dahin gegangen ist, und wenn er wieder auf einer Wolke kommen wird, und wenn wir hier lesen, dass sie da am liebsten hätten Hütten bauen wollen und dass man sie weggeschickt hat wieder und sagt, komm, jetzt geht weg, ihr habt einen Auftrag, kommt dem mal nach, bleibt hier nicht stehen und guckt weiter in den Himmel hoch, dann ist das nicht eine Kleinigkeit, die man mal übersehen kann, wie wenn irgendwo ganz da hinten am Horizont einer auf einer Wolke rumsurft. Das ist sichtbar. Das ist wahrnehmbar. Diese Wolke hat den kompletten Berg Sinai eingehüllt. Das ist jetzt auch nicht der größte aller Berge, aber es ist ein Berg und er war eingehüllt von einer Wolke. Das ist gewaltig. Das ist nicht unsichtbar. Wir gehen mal weiter. 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Ich lese ab Vers 13. Sehr gut, das Blättern kommt, findet Ruhe. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keinesfalls zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Okay, ein paar Sachen hatten wir schon gerade vorher gelesen. Da ist wohl die Auferweckung von den Toten, ja. Wenn der Herr wiederkommt, werden die Lebendigen den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Der Herr wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und beim Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Nochmal ganz langsam. Befehlsruf, Stimme des Erzengels, Schall der Posaune Gottes. Klingt es für euch wahrnehmbar oder geheim? Schon eher wahrnehmbar, oder? Das ist was, das man mitbekommt, was man feststellen kann, was man hören kann, was man... Der Schall der Posaunen Gottes. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Christus heimlich wiederkommt und die Entrückung etwas ist, was passiert, und dann der Rest bleibt einfach übrig. Ich habe ein schönes Bild gelesen von einer kosmischen Hundepfeife. Ja? Trompeten und Posaunen, die manche hören, manche aber nicht. Nicht falsch verstehen, ich zweifle nicht daran, dass Gott das nicht könnte, wenn er wollte. Aber ich glaube, dann wird das nicht so beschreiben. Der Ruf des Erzengels, der Ruf des Erzengels, der Befehlsruf und die Posaune Gottes. Ich glaube, das ist wahrnehmbar. Ich glaube, das ist nicht versteckt, das ist ganz, ganz, ganz offensichtlich. Und das Zweite, was ich schön finde, wir lesen, dass Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit sich bringen wird, in Vers 14. Und dann in Vers 17, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken. Also, erst bringt er die Toten mit, Auferstehung von den Toten, danach zugleich werden wir Lebenden mit den Toten entrückt werden. Zugleich. Klingt es für euch nach, es gibt eine geheime Entrückung und dann passiert noch irgendetwas? Ich lese da eine Gleichzeitigkeit. Die Toten werden auferstehen und zugleich mit den Lebenden entrückt werden. Was haben wir vorher bei Korinther gelesen? Dann aber das Ende. Das habe ich euch immer noch nicht gesagt, wann das sein wird, oder? Die Ankunft des Herrn. Ein Glück haben wir da was gefunden in der Bibel. Schlagt mal bitte mit mir auf. Den Finger könnt ihr bei Thessalonicher noch drin lassen. Geht mal ins Johannesevangelium bitte. Johannes 11. Und wir lesen nur zwei Verse. Es ist aus der Geschichte mit Lazarus. Johannes 11, 23, 24. Jesus spricht zu ihr, zu Martha an dieser Stelle, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß. Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Klar, oder? Wann wird die Auferstehung von den Toten sein? Am letzten Tag. Was haben wir vorher gelesen? Dann aber das Ende. Wir lesen nicht von einem Tag und dann von irgendwas später, sondern wann ist die Auferstehung von den Toten? Am letzten Tag. Wir haben uns gerade angeschaut in Thessalonicher, wann ist die Auferstehung? Was passiert da? Es wird die Auferstehung von den Toten sein, es wird die Entrückung sein, es ist der Tag der Ankunft des Herrn. Und wir lesen, wann wird das alles passieren? Am letzten Tag. Deswegen ist es kompliziert, deswegen ist es komplex. Wir haben nicht ein Kapitel in der Bibel, das uns von vorne bis hinten erklärt, also, der letzte Tag, das passiert alles, dann aber das Ende. Wir müssen hin und her blättern und wir müssen die Stellen zusammenbringen. Das ist logisches Zusammensetzen von Puzzleteilen. Man puzzelt. Wir nehmen ganz viele kleine Teile und wir schauen, wie sie zusammenpassen. Wir drücken sie nicht kräftig ineinander, sondern wir schauen, wo gehört welches Teil hin und fangen an. Wenn ihr puzzelt, habt ihr schon mal gepuzzelt? Womit fangt ihr an? Mit dem Rand. Warum? Dass man einen Rahmen hat. Hätten wir gesagt, es ist einfach. Ja, wir fangen vom Einfachen an und gehen zum Schweren hin. Dann habt ihr in dem Puzzle in der Mitte 45 Teile, die sind alle schwarz. Macht ihr die als nächstes? Nein. Ihr arbeitet euch hin. Ihr guckt auf das Bild, da ist vielleicht irgendwo ein Baum und der ist braun und grün. Also sucht ihr mal alle Teile braun und grün zusammen und puzzelt die zusammen, so lange, bis ihr den Baum habt. Ihr seht, da ist ein gelbes Auto. Also nehmt ihr alle gelben Teile zusammen und guckt, ob das irgendwann das Auto gibt. Ihr macht vom Einfachen, geht ihr zum Schweren. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis das Bild vollständiger wird. So machen wir es auch. Es gibt den letzten Tag, da wird die Auferstehung von den Toten sein, da wird die Entrückung sein, das ist der Tag, an dem Christus wiederkommt und er kommt sichtbar wieder. Soweit haben wir es bisher schon mal zusammenbekommen. Außerdem wissen wir, dass an diesem Tag, wenn Christus wiederkommt, was sein wird? Er hat alle seine Feinde unter seine Füße gelegt. Das ist das andere, das wir gelesen haben. Also, Toten werden lebendig, Entrückung. An dem Tag, wenn Jesus wiederkommt und alle seine Feinde besiegt hat, höher und sichtbar auf und in den Wolken, dann aber das Ende, lesen wir in Korinther. War das bis hierher eine komplizierte, menschgemachte Theorie? Könnt ihr mir bis hierher nachvollziehen? War da irgendwas dabei, wo ihr sagt, nee, das kann ich jetzt aber absolut nicht mitgehen? Das deckt sich überhaupt nicht mit dem, was ich gelesen habe. Okay. Dann können wir ja weitermachen. Das heißt ja immer zwei oder drei Zeugen. Wir machen weiter. Matthäus 24. Machen doch mal ein bisschen weiter an der Stelle erstmal. Zu dem Thema Hör und Sichtbar möchte ich euch noch ein bisschen was vorlesen. Matthäus 24, wir lesen die Verse 29 bis 31. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage, Bedrängnis hat uns Ewald schon erklärt, das ist der große Segen, den wir aktuell erleben, das ist die große Verfolgung, das ist die große Verführung. Nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, der Mond seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden sie wehklagen, alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Klingt das für euch so, als ob ihr es verpassen könntet? Die Sonne wird verfinstert werden, der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen. Leute, das ist gewaltig, das ist brachial. Aber bevor wir auf dieses Gewaltige noch weiter eingehen, und er wird seine Engel aussenden mit Posaunenschall. Okay, das wissen wir auch schon mal, warum die Posaune Gottes denn tröten wird, das haben wir gerade jetzt gehört. Wie viele Engel sind das? 4? 5? 10? Schauen wir mal. Wir machen einen kleinen Ausflug nach Judas. Zu Judas, in den Judasbrief. Judas? Ja. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wir treffen uns kurz vor der Offenbarung wieder. Wir lesen die Verse 14 und 15. Es hat aber auch Henoch der Siebente von Adam an von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden. Gericht auszuüben, gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Myriaden. Wer weiß von euch, was eine Myriade ist? Altgriechisch. Ich muss auch googeln. Eine Myriade steht für die Anzahl von 10.000. Es ist allerdings so, dass der Plural Myriaden dann nicht für mehrere 10.000 genutzt wird, sondern da gibt es dann einen eigenen Gebrauch davon. Der Plural Myriaden wird meist für eine unzählbare, unzählig große Menge verwendet. Unzählbare, unzählig große Menge. Um die Frage von eben zu beantworten, ich weiß auch nicht, wie viele Engels sein werden, aber ich werde es sehen. Ich werde es mitbekommen, weil es so viele sein werden, weil es so unglaublich viele Engel sein werden, dass ich es nicht verpassen kann. Diese Engel werden kommen und mich dazu rufen, sei es zu dem Zeitpunkt schon als Entschlafenen oder wer weiß, wann der Herr wiederkommt. Das Zweite, was ich so schön finde da drin ist, wir lesen noch was weiteres, was passieren wird, was wir bisher noch nicht gelesen haben. Der Herr ist gekommen mit diesen vielen Engeln, um was zu tun? Um Gericht auszuüben. Gegen wen? Alle. Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Klingt das für euch nach einer heimlichen Entrückung? Gott kommt still und heimlich wieder? Christus nimmt die Seinen und dann 7 Jahre Trübsalzeit und dann noch irgendwas und dann 1000-jähriges Reich und dann noch irgendwas und noch ein Gericht und noch ein Gericht und noch ein Gericht und noch ein Gericht? Wir haben gelesen, das wird an einem Tag passieren. Wenn Gott wiederkommt, dann das Gericht, dann die Entrückung, dann die Auferstehung von den Toten. Ich muss noch eine Wasserflasche wiederholen. Wenn ich sage, ich trinke was und ich schenke mir noch mal was ein, dann ist das ein Vorgang. Da ist die Wasserflasche, ich mache sie auf, ich schenke mir was ein, ich trinke das. Wenn ich es mir falsch anschaue, kann ich zu dem Schluss kommen, dass das Etikett hier das Allerwichtigste wäre. Weil ich will ja unbedingt Teinacher Wasser trinken. Ja? Das ist das Allerwichtigste. Ist es aber nicht. Es geht um das Trinken. Aber wenn ich den Fokus falsch habe, weil ich an den falschen Stellen anfange und mir nicht erstmal ein Bild mache über das, worum es eigentlich geht, sondern mir eine einzelne Stelle raussuche und diese einzelne Stelle immer weiter beackere und begrase, dann mache ich vielleicht irregeführte Theologie, aber ich mache nicht eine solide Bibelarbeit. Ja, wir nehmen uns die einfachen Sachen, bringen die einfachen Sachen zusammen und gehen von dort aus dann ins Komplizierte rein. Wir waren jetzt in einigen Büchern der Bibel bisher und haben einiges zusammengetragen. Und es sind alles häufig ganz viele Stellen, bei denen man kurz vorbeiliest. Da war keine dabei, die irgendwie sagt, so, Matthäus 24 jetzt vielleicht, aber ansonsten keine dabei, die sagt, so, und jetzt beschäftigen wir uns mal über ein komplettes Kapitel in einem kompletten Buch, nur über diese letzten Dinge und danach wisst ihr alles, was ihr braucht. Es ist eine Fleißarbeit. Man muss hier suchen und da suchen und die Puzzleteile zusammenbringen. Wir gehen wieder in Matthäus 24. Es wird die Sonne verfinstert werden. Der Mond wird seinen Schein nicht geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Warum werden sie wehklagen? Wir haben es gerade in Johannes gelesen. Wegen dem Gericht. Da wird Gericht passieren. Deswegen werden sie wehklagen, weil sie wissen auf einmal, was passieren wird. Wegen jedes Wortes, das der Sünder gegen Gott gesagt hat. Deswegen wird es Gericht geben und deswegen werden sie wehklagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Warum hat er große Macht und Herrlichkeit? Weil er Gott ist, klar. Aber er ist auch König. Er ist jetzt schon König. Nicht, er wird dann König sein, wenn das Gericht rum war, sondern er ist jetzt schon König. Er hat jetzt schon die Macht. Und was haben wir gelesen? Er wird sie dann wegtun. Er wird das Königreich an den Vater übergeben. Nach dem Gericht. Zu diesem Gericht lesen wir nochmal Lukas. Schlag mal nochmal Lukas auf. Lukas 17. Ich lese ab Vers 26. An der Stelle spricht Christus ein bisschen über das Königreich. Und es ist witzig, weil er spricht über das Königreich. Wir aber schauen uns die Stelle zum Thema Gericht an. Und es wird sein, wie in den Tagen, Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Nicht geheimbart wird, offenbart wird. Sichtbar. Wenn ihr euch das anschaut, denkt mal an eure Kollegen, an eure Freunde, an diejenigen, die ihr kennt, die nicht hier in der Gemeinde sind. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Und sie wurden alle umgebracht. Wurden sie umgebracht, weil Gott einfach gesagt hat, och, die Gesichter gefallen mir nicht? Nein, es gab einen Grund. Es gab einen Grund. Wir können vor Gott nicht bestehen. Wir können vor Gott nicht bestehen. Nur Christus kann das. Wir brauchen ihn. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, wie es krude Theologen tun, morgen kommt der Herr wieder und nimmt euch mit und mich. Wundervoller Tag. Ihr habt Freunde, ihr habt Bekannte, ihr habt Kollegen, die wissen, woran ihr glaubt. Vielleicht waren sie hier, haben eine von diesen Endzeitpredigten gehört. 7 Jahre Trübsalzeit. Zweite Chance. Cool, oder? Da können sie sich ja noch bekehren, da haben sie ja noch mal 7 Jahre. Dann noch ein Gericht. Dann tausendjähriges Reich, Christus als König. Oh, sichtbar, cool, haben sie noch eine Chance. Wir sind mittlerweile bei Chance 3. Ich lese das nicht. Ich lese diese ganzen Zwischenzeiten nicht. Ich lese dann aber das Ende. Dann aber das Gericht. Und ich lese, dass sie es nicht erwartet haben. Weder die Leute zur Zeitalter Noahs, weder die Leute in Sodom und Gomorra, als Lot gegangen ist, die haben es nicht erwartet. Die haben es nicht kommen sehen, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn ihr euch darüber Gedanken macht und jetzt überlegt, vielleicht ist der Tag schon morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht seid ihr auch alle schon seit hunderten Jahren tot, wenn der Herr wiederkommt, ich weiß es nicht. Das macht es so drängend. Deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt auch wieder in den Sudan gehst und dass Menschen erzählt wird von Gott. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht einfach ein Glauben leben, indem wir sonntags in die Kirche gehen und sagen so, kann er doch kommen, der Herr. Ich bin sicher. Mir geht's gut. Ich bin safe. Hey, da draußen gibt es Menschen. Vergesst die bitte nicht. Vergesst die bitte nicht. Wir gehen in den Petrusbrief. Zweiter Petrusbrief. Zweiter Petrus, Kapitel 3. Wir lesen die Verse 10 bis 13. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel. Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmolzen werden. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. So. Und um jetzt die Methode einmal kurz sichtbar zu machen, macht mal bitte kurz auf Offenbarung 21. Ihr müsst nur einen Satz lesen, danach gehen wir auch direkt wieder weg von der Offenbarung. Die ist ja ein böses Buch. Ich weiß nicht, wie man es euch gesagt hat. Als ich frisch im Glauben war, hat man mir gesagt, das ist ein Buch, das ich besser nicht lesen soll. Da muss man ganz lange im Glauben sein, dass man das versteht. Deswegen ist das mit der Endzeit auch nicht heilsrelevant. Das ist alles erstmal nicht wichtig. Das ist alles so schwer. Da muss man ganz lange drin sein im Glauben, bis man davon Ahnung haben kann, bis man sich damit beschäftigen kann. Ich habe das geglaubt. Das klingt jetzt so böse, wenn ich das sage. Die Brüder, die mir das gesagt haben, die haben das nicht böse gemeint. Wirklich nicht. Die wollten mich schützen vor einem komplizierten Thema, das ich nicht verstehen kann. Sie haben es gut gemeint. Aber Offenbarung 21, ich lese den Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das reicht schon, nur dieser eine Satz. Wird euch die Methode klar? Wir lesen im Alten, wir lesen quer durch das Neue Testament, lesen wir durch und wir suchen uns die einzelnen Puzzleteile zusammen, bis wir ein richtiges Bild haben. Und mit diesem Bild können wir dann in die Offenbarung rein. Warum? Weil wir sehen, wo wir anfangen müssen. Ja? Es ist wieder das Einfache erklärt, das Schwere. Wir haben hier praktisch den gleichen Satzbau. Wir haben den gleichen Satz. Von da kann man anfangen. Jetzt kann man in die Offenbarung reingehen. Jetzt kann man sich mit den schweren Stellen beschäftigen. Das könnt ihr tun, wenn ihr Lust und Freude daran habt. Macht es. Es ist ein tolles Buch. Schaut, was drinsteht. Versucht es euch zu erklären. Und wenn ihr sagt, verstehe ich nicht, gut. Geht zu den einfachen Stellen. Sucht weiter, bis ihr es versteht. Arbeitet mit der Bibel. Der Herr hat sie euch gegeben, damit ihr es versteht. Er hat nicht gesagt, das ist die Bibel, die ist für ein paar wenige Menschen, die Theologie dahinter verstehen. Aha. Und wenn ihr denen dann zuhört, dann habt ihr eine Chance auf ein Leben mit mir. Nein, er hat gesagt, hier, Bibel, lest. Versteht's? Das ist meine Geschichte, von Anfang bis zum Ende. Das ist meine Geschichte. Lest darin. Lernt mich kennen. Tut es. Nochmal in 2. Petrus drin. An ihm, an diesem Tag, werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Das klingt für mich nicht nach einer geheimen Entrückung von ein paar wenigen. Aber ich habe gelesen in den anderen Stellen, dass es alles am gleichen Tag passieren wird, dass es der gleiche Moment sein wird. An ihm, diesem Tag, werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Das ist nicht nur hier in Hirschlanden sichtbar. Das ist überall zu sehen. Das ist an dem Himmel in Argentinien zu sehen, wo sie einen anderen Himmel gerade sehen, als den wir sehen. Das ist an dem Himmel in Australien zu sehen, die gerade einen anderen Himmel sehen, als wir ihn sehen. Es ist an den Himmeln zu sehen und sie werden vergehen, im Brand aufgelöst. Deswegen wehklagen die Stämme, weil sie Angst haben, zu Recht. Schon ein bisschen gruselig, oder? Sterne, die vom Himmel fallen, Himmel, die vergehen, verfinsterte Sonne, das Zeichen des Sohnes am Himmel. Diese Wolke, jetzt wissen wir auch, was das Zeichen ist, diese Wolke, wir haben es uns angeschaut. Schlag mal auf Hebräer. Ist cool, oder? Wenn man predigt und seine Bibelstelle nicht findet. Na, da. Hebräer 9, der Vers 28. Wir lesen ab Vers 27. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Wenn du Christus kennst, brauchst du keine Angst haben.
Wenn du eine Beziehung mit dem Herrn hast, muss dir das alles keine Angst machen. Zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, zum Heil erscheinen denen, die ihn erwarten. Wenn du ihn erwartest, kommt er zu deinem Heil, zu deinem Guten. Bring nochmal schnell weiter nach Jakobus. Jakobus 5. Wir lesen die Verse 7 und 8. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Ist das nicht wundervoll? Habt Geduld, wie eine köstliche Frucht, wie etwas, worauf ihr euch freuen dürft, etwas, das euch zum Guten tut. Ja? Der Früh- und der Spätregen, der ist wichtig. Es regnet, aber das ist wichtig, dass die Pflanze wachsen kann, dass die Frucht wachsen kann. Auch wenn ihr dann ziemlich wie begossene Pudel aussieht, wenn es auf euch drauf regnet. Mag sein, aber es ist was Gutes. Und ihr dürft es erwarten. Es wird ein wundervoller Tag sein. Und es wird gewaltig sein, was ihr da sehen könnt und sehen werdet. Aber es gibt Menschen um euch rum, für die es nicht so herrlich sein wird, für die es nur gewaltig sein wird, die nur Angst haben werden. Und bitte denkt an diese Menschen. Erzählt ihnen von Jesus. Der Herr hat die Seinen auserwählt, aber es liegt an euch, sie zu finden, hinzugehen, von ihnen zu erzählen. Und ihr dürft auch davon erzählen. Wenn ich keine Schuld habe in meinem Leben, wenn ich keine Sünde habe in meinem Leben und wenn es kein Gericht gibt, wenn es diesen letzten Tag nicht gibt, ich brauche keine Angst vor meinem Herrn haben oder vor Gott haben. Warum auch? Was erwartet mich? Wenn mich aber dieser letzte Tag erwartet und wenn ich weiß, dass mich dieser letzte Tag erwartet, dieses Gericht, in dem die Elemente zu Brand zerschmelzen. Ich mag jedem nur empfehlen, dass er sich mit Christus beschäftigt und dass er darüber nachdenkt, ob er sich vielleicht nicht doch näher mit ihm beschäftigen sollte. Wenn du selbst diesen Christus nicht kennst, komm später zu mir, komm zu Ewald, komm zu irgendjemandem aus dem Gemeinderat, irgendeinem Bruder, einer Schwester, der du vertraust und sprech drüber. Es ist wichtig, es geht um einiges. Wenn du es aber schon getan hast, wenn du dem Herrn schon gebeten hast, dass er für deine Sünde gerade steht, dann freu dich auf diesen Tag. Erwarte ihn. Beschleunige ihn, so wie wir es gelesen haben. Womit? Bring die Leute zu Christus. Erzähl ihnen von Christus. Jedem Menschen, der sich bekehrt, mit jeder Sünde, die nicht getan wird, werden mehr Feinde unter seinen Schemel gelegt, bis alle Feinde unter seinen Schemel gelegt sind. Ich mag noch beten. Danke, Herr, dafür, dass wir von dir lesen dürfen. Danke dafür, dass du beschrieben hast, was passieren wird, dass du derjenige bist, der einen Plan hat und dass nur dein Plan Gültigkeit hat. Danke dafür, dass wir forschen können und forschen dürfen in deinem Wort, dass wir verstehen können, worum es dir geht. Ich mag dich bitten, Herr, dass du das Wort heute nicht leer rausgehen lässt, sondern dass es in den Herzen Wohnung findet, dass es sich ausbreitet. Ich mag dich bitten, dass du es nutzt, um die Menschen hungrig auf dich und hungrig auf dein Wort zu machen. Segne du einfach diese Woche, Herr. Amen.